Kolosser 1, Kapitel, der Kolosser Kapitel 1, Vers 24 bis Kapitel 2, Vers 5, die Seite 1330 in unserer Gemeindebibel. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbart gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Vers 1. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Soweit der Predigttext. Und vielleicht ist dir das letzte oder die letzten Male, als wir den Kolosserbrief betrachtet haben, an dem Aufbau des Kolosserbriefs gerade von Vers 15 bis Vers 23 etwas aufgefallen. Der Apostel beginnt in Vers 15 mit Jesus und seiner Stellung in der Schöpfung. Hier siehst du Jesus als Schöpfer über seine ganze Schöpfung, so weit entfernt von uns. In Vers 18 lesen wir dann, wie dieser erhabene Jesus, dieser Schöpfergott, das Haupt der Gemeinde ist. Und als Haupt der Gemeinde stellen wir uns jemanden vor, der unter uns ist oder den wir kennen, der uns nahe ist. Und damit ist die Entfernung von Jesus, dein Schöpfer, ist nicht mehr ganz so weit entfernt. Dann in Vers 21 lesen wir, dass Jesus sich mit uns persönlich versöhnt hat. Die, die wir tot waren in unserer Sünde, die hat er errettet durch seinen Tod. Jesus, der so erhaben ist, so herrlich, hat sich nun mit uns versöhnt. Das ist die engste und direkte Beziehung eines Christen zu seinem Erlöser Jesu Christi. Und von diesem Vers 15 bis Vers 23, von diesem Lobpreis, den Paulus in diesen Versen gebracht hat über Jesus, kommt er nun zu dem Geheimnis Gottes. Und das ist heute auch mein Thema. Kennst du das Geheimnis Gottes, Christus in euch? Kennst du das Geheimnis Gottes, Christus in euch? Und wir werden uns heute drei Dinge über dieses Geheimnis Christus in euch anschauen, die uns der Apostel Paulus in diesen Versen gibt. Der erste Punkt, zu dem wir auch gleich kommen, ist, für Christus zu leiden. Das Geheimnis Christus in uns bedeutet, für Christus zu leiden. In Vers 24 haben wir gelesen, dass der Apostel sich in seinen Leiden freut. Und wie können wir das nun verstehen? Warum freut sich Paulus in seinen Leiden? Er leidet, es geht ihm schlecht und er freut sich? Ist Paulus vielleicht ein Mensch, der Freude hat an Leid und Schmerz? Das ist die erste Frage, die uns der Vers 24 aufwirft. Eine weitere Frage aus dem Vers 24 ist auch noch, welche Bedrängnisse des Christus stehen noch aus, die Paulus erfüllt? Was bedeutet das überhaupt? Müssen wir, damit wir gerettet werden, noch für Christus leiden? Und es gibt einige Irrlehren, die genau das behaupten. Sie sagen, dass der Paulus für die Rettung der Kolosser leiden musste. Eine weitere Irre behauptet, dass die Erlösung noch Leiden erfordert. Christus hat zwar gelitten, aber dieses Werk ist nicht vollkommen. Jeder Christ muss für sich selber leiden, damit er gerettet wird. Und damit nehmen sie eben den Vers 24 aus diesem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel. Doch die Bibel gibt uns zu der ersten Frage, ob Paulus Freude an Leiden oder Schmerzen hat, kein Bild davon, dass Paulus genau ein solcher Mensch ist. Es ist vielmehr der Grund, warum sich Paulus freut. Er leidet für die Gemeinde. Und das nicht, damit sie erlöst werden, sondern damit er sie erbaut. Aber er freut sich an den Leiden für die Gemeinde. Paulus weiß genau, dass er durch seine Leiden die Gemeinde erbaut. Und das ist auch der Grund seiner Freude. Es ist nicht der Schmerz oder die Sorge oder die hoffnungslose Situation, die Paulus die Freude bringt. Es ist die Gewissheit, dass die Gemeinde erbaut wird. Dass die Gemeinde Trost findet und dass auch der Paulus in seinem Wandel standhaft ausharrt. Und das ist jetzt keine Auslegung von mir, sondern Paulus sagt es selber. Im Römerbrief Kapitel 5, die Verse 3 bis 5, dort lesen wir. Römerbrief Kapitel 5, die Verse 3 bis 5. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hier ist die Bedrängnis in Bezug auf die Bewahrung, auf das Ausharren. In 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 6 bis 7, dort lesen wir, in 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 6 bis 7, haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhaften Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden werden. Die auch wir erleiden, werden wir getröst. So geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Der Apostel rechnet nicht seine Leiden dem Erlösungsvers Jesu Christi zu, um irgendjemand damit zu retten. Er würde sich ja selbst in seinem eigenen Brief widersprechen. In den Versen 13 bis 14 im selben Kapitel, also im ersten Kapitel, spricht er über die Erlösung, die Gott selbst und vor allem aus seiner Gnade allein bewirkt hat. Auch in den Versen 21 bis 22, die wir uns das letzte Mal angeschaut haben, spricht Paulus von der rettenden Gnade Gottes und dass er, also Gott allein, alles bewirkt hat. Das Wort, das Paulus in unserem Predigttext in Vers 24 für Bedrängnis benutzt, wird sonst in keiner weiteren Bibelstelle im Zusammenhang mit dem Kreuz verwendet. Es geht bei der Bedrängnis vielmehr um die praktische Auswirkung im Leben eines Christen von der Wahrheit über Jesus und dem Kreuz. Es ist also nicht der Gedanke von Paulus, dass er durch seine Leiden die Kolosse von ihrer Sünde erretten kann. Das Werk der Erlösung ist vollkommen vollbracht. Er denkt, dass er durch seine Leiden die Kolosse von einigen Leiden bewahren kann oder sie in ihren Leiden stärken kann. Diese Leiden, die Paulus erfahren musste, kommen ja selbst von Gott. Gott selbst hat Paulus in diesen Dienst gestellt, in den Dienst für die Gemeinde und ihm diese Aufgabe gegeben, sein Wort vollkommen auszurichten. Das Geheimnis Gottes, das verborgen war, ist durch Jesus Christus offenbart. Der Reichtum seiner Herrlichkeit ist Jesus Christus. Gott hat sich in Jesus Christus offenbart als Schöpfer der ganzen Welt, als souveränen Herrscher und als liebenden Retter. Und das ist das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht. Die Hoffnung der Herrlichkeit ist Jesus Christus in euch. Denn Jesus Christus ist die Hoffnung eines jeden Christen. Vielleicht haben die Irrlehrer von einer größeren Offenbarung gesprochen. Vielleicht haben die Irrlehrer von einem größeren Geheimnis gesprochen, das die Kolosse haben können. Aber der Apostel macht ganz klar, es gibt nichts Größeres. Es gibt kein anderes Geheimnis, außer das Geheimnis von Gott, und das ist Jesus Christus. Es wird auch nicht von einer übernatürlichen Macht gesprochen, wenn er sagt, dass das Geheimnis Christus in euch ist. Es bedeutet vielmehr, dass die, die an Jesus Christus glauben, ihn auch als Retter haben. In Römer 8, Vers 10 nimmt Paulus genau diese Wahrheit nochmal an und schreibt dort in Römer 8, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, jetzt erklärt er das, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Dieser Christus ist das Haupt der Gemeinde und der Retter eines jeden Christen. Und für diese Gemeinde leidet der Paulus mit Freuden, weil sie die Gemeinde Christi ist. Die Bibel lehrt uns, oder die Bibel lehrt dich, dass auch du für Christus leiden musst. Und wir als Christen sollten diese Leiden nicht einfach nur ertragen, sondern wir sollten uns in diesem Leiden freuen. Wir sollten uns freuen, dass wir Kinder Gottes sind und für Gott leiden dürfen. Doch wie leiden wir heute für Christus? Du wirst in Deutschland nicht ins Gefängnis geworfen, weil du an Jesus glaubst. Du wirst auch in Deutschland nicht verfolgt für deinen Glauben. Deine Leiden bestehen für Christus eher darin, dass wenn du deinen Freunden bekennst, dass du ein Christ bist, sie weniger oder vielleicht sogar gar keinen Kontakt mit dir haben möchten. Vielleicht wird es sogar so weit gehen, dass deine Familie dich verstoßen wird oder sich über dich lächerlich machen wird, wenn du ihnen deinen Glauben bekennst. Du wirst vielleicht sehr oft allein sein, weil du keine Freunde findest, die dich als Christen haben möchten. Doch in diesen Leiden darfst du dich freuen, weil du weißt, dass deine Leiden für Gott sind. Und vor allem, weil du weißt, dass es auch Gottes Gnade ist, die in deinem Leben wirkt, in den Leiden. Paulus schreibt uns im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 29, dort lesen wir Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 29, denn auch euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihm zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das Geheimnis, das Christus in euch ist, bedeutet, für Christus zu leiden. Doch dieses Geheimnis geht noch weiter. Das Geheimnis Christus in euch bedeutet auch, für Christus zu arbeiten. Und das ist mein zweiter Punkt heute, für Christus zu arbeiten. Lasst uns dazu die Verse 28 bis 29 nochmal lesen, im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 28 bis 29. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ein Christ zu sein bedeutet, auch für Christus zu arbeiten. Seine Kraft, seine Zeit für das Werk Gottes zu investieren. Und wir sehen in diesen Versen, auch gerade in Bezug auf Vers 22, eine interessante Verbindung. Also die Verse 28 und 29 in Bezug auf Vers 22. Paulus schreibt nämlich im Vers 22, dass durch Christus wir heilig, tadellos und unverklagbar vor Gott dastehen. Doch Paulus schreibt in diesen Versen, dass er arbeitet und darum ringt, dass er viel Kraft investiert, um jeden vollkommenen Christus Jesus darzustellen. In diesen Versen stellt sich Paulus als Arbeiter Gottes vor. Ja, vielmehr als Lehrer Christi. Sein Ziel als Lehrer ist es, jeden Christen zu ermahnen, nach dem Wort Gottes zu leben. Jeden Christen in aller Weisheit zu lehren, damit er Christus ähnlicher wird und so vollkommenen Christus Jesus darzustellen. Paulus weiß, dass Gott seine Kinder im Leben heiligt, sie durch Leiden und Schwierigkeiten formt, aber auch durch die Predigt, durch die Verkündigung des Wortes Gottes formt Gott seine Kinder. Und vielleicht denkst du, ja, Herr Paulus, der war ein großer Verkündiger. Er war dazu befähigt, Gott hat ihm die Kraft oder die Fähigkeit gegeben. Ich kann das nicht. Das ist nicht mein Werk, das ist nicht meine Aufgabe für Gott. Dafür bin ich zu schwach oder sogar zu ängstlich. Doch du musst dich nicht gleich als Lehrer sehen, wenn du die Verse 28 und 29 liest. Es geht hier nicht um die Verkündigung des Evangeliums nur von der Predigtkanzel. Du kannst ein Verkündiger des Evangeliums sein von der Predigtkanzel. Du kannst ein Verkündiger des Evangeliums sein in der Öffentlichkeit. Doch jeder kann ein Verkündiger des Evangeliums in seiner Familie sein. Vielleicht gibt es jemanden in deiner Familie, der noch nicht an Gott glaubt. Und hier kannst du mit deinen Worten das Evangelium Gottes bringen. Deinen Kindern, deinen Ehepartnern oder Studienkollegen, Arbeitskollegen, Mitschülern kannst du vom Evangelium Gottes erzählen. Und ich möchte dir dazu noch etwas sagen. Der Apostel Paulus war kein Mann der hervorragenden Rede, sondern auch er hatte seine Schwachheit, das Wort Gottes zu verkündigen. Er selbst sagt uns im 1. Korintherbrief, dort lesen wir nämlich im Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Manche können von uns das Wort Gottes von der Kanzel predigen. Und manche haben auch die Begabung und den Mut, das Wort Gottes in der Öffentlichkeit zu predigen. Doch das Wort Gottes in seiner Familie predigen, in seinem Freundeskreis predigen, das kann jeder. Das ist die Arbeit, die du für Gott tun kannst. Vielleicht hast du natürlich noch andere Begabungen oder Fähigkeiten, die du für Gottes Werk einsetzen kannst. Doch ich weiß, dass jeder von uns eine Stimme hat. Ich weiß, dass jeder von uns reden kann. Und somit hast du die Grundlage, um ein Verkündiger des Evangeliums zu sein in deiner Umgebung. Wenn wir ehrlich sind, dann nehmen wir uns sehr viel Zeit, uns mit unseren Arbeitskollegen über den Chef zu beschweren. Wir investieren sehr viel Zeit, um mit dem Nachbarn über einen anderen Nachbarn zu reden, schlecht zu reden. Wir nehmen uns viel Zeit, um über den Lehrer, über die Mitschüler uns zu beschweren. Und deine menschlichen Probleme scheinen dir auch sehr wichtig zu sein, denn du investierst eben diese Zeit, darüber zu reden. Doch nimm dir mal die Zeit, um mit deinen Mitmenschen über das Evangelium zu reden. Ich denke, daran denkst du gar nicht oder sehr wenig. Du kannst für Jesus ein Zeuge sein. Du kannst ein Verkündiger des Wortes Gottes sein. Und ich denke, wenn du anfängst, das zu tun, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass manche Menschen anfangen werden, dich zu meiden. Dass du vielleicht sogar Freunde verlierst. Und du kommst oder wirst vielleicht in Situationen kommen, in denen du für deine Wahrheit, für die Wahrheit des Wortes leiden wirst. Und dann kannst du dich an die Verse 24 bis 27 erinnern und dort Trost finden, dass Paulus sich in den Leiden freut. In Vers 29 in unserem Predigttext sagt Apostel Paulus, dass er gemäß der Kraft Gottes wirkt. Wie können wir das verstehen? Und die Bedeutung von der Kraft Gottes ist eigentlich die gleiche Bedeutung wie schon im Vers 11, im gleichen Kapitel. Die Erfüllung mit der Kraft Gottes ist nichts Mystisches, Übernatürliches oder etwas, wo du in Trance fallen musst. Das Wirken der Kraft Gottes ist immer mit dem Wort Gottes verbunden, mit der Heiligen Schrift. Gott überführt Menschen von ihrer Sünde durch sein Wort. Gott heiligt seine Kinder durch sein Wort. Gottes Wort ist der Maßstab oder offenbart uns den heiligen Maßstab Gottes. Gott gibt uns Frieden in schwierigen Situationen und Umständen, aber auch das macht er durch sein Wort, zum Beispiel durch die Psalmen. Gott gibt uns Freude und Trost durch sein Wort und das ist die Kraft, von der der Apostel Paulus spricht. Das Wort Gottes hat ihnen in der Verfolgung und in den Leiden die Kraft gegeben, alles zu ertragen. In Apostelgeschichte, Kapitel 16, in den Versen 23 bis 25, wird uns berichtet, als Paulus und Silas in der Stadt Thyatira geschlagen werden und ins Gefängnis geworfen werden. Der Grund ist, weil sie das Wort Gottes verkündigt haben. Doch wie reagierten Paulus und Silas auf die Schläge und auf das Gefängnis oder in dem Gefängnis, in dem sie sind? Wir lesen, dass die Reaktion von Silas und Paulus diese war, dass sie beteten und Gott lobten mit Gesang. Gott gab ihnen die Kraft, in ihrer schwierigen Situation, in ihren Leiden, Frieden zu finden und Gott zu vertrauen. In der Arbeit für das Werk Gottes ist der Apostel Paulus geistlich gewachsen. Und das ist auch der nächste Punkt, den er uns bringt. Christus in uns bedeutet, für Christus oder in Christus zu wachsen. Die Verse 1 bis 5 im zweiten Kapitel, also ist mein dritter Punkt, in Christus zu wachsen. Ich will auch nochmal die Verse 1 bis 5 lesen. Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet, denn wenn ich euch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. In diesen Versen lesen wir von dem Kampf, den Paulus hatte. Doch der Kampf bezieht sich nicht auf seine Gefangenschaft in Rom, aus der er diesen Brief schreibt, sondern wegen seiner Situation, sondern der Kampf, den er hat, ist ein innerlicher Kampf wegen der Gemeinde der Kolosser, wegen der Irrlehrer, die sich dort eingeschlichen hat. Paulus weiß, dass diese junge Gemeinde diesen Angriff der Irrlehrer ertragen muss, ihn widerstehen muss. Und er kann in seiner jetzigen Situation nichts machen. Wir sehen hier das pastorale Herz von Paulus, wie er sich Sorgen macht um eine Gemeinde, weil es seine Aufgabe ist, die Christen in der Gemeinde zu ermahnen, sie in der Weisheit zu belehren. Und der Apostel denkt sich wahrscheinlich, ich kann hier nicht einfach nur im Gefängnis sitzen und passiv sein. Einfach nur darüber hören, wie die Irrlehre sich eingeschlichen hat. Ich kann die Gemeinde nicht einfach so für sich lassen und sie sollen selber schauen, wie sie klarkommen. Er leidet für sie und deswegen schreibt er diesen Brief. Seine Situation im Gefängnis kommt ja aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Weil Paulus das Wort Gottes verkündigt und nicht davon abgelassen hat und abgewichen ist, sitzt er nun im Gefängnis. Er hat nicht angefangen, seine Predigten an die Menschen anzupassen. Das Wort Gottes wurde unverfälscht und auch nicht verharmlost von Paulus gepredigt. Das finden wir heute in sehr vielen Gemeinden. Doch die Verkündigung des Paulus hatte ein Ziel. Er predigte den Menschen über den heiligen Gott. Er zeigte in ihren verlorenen Zustand auf. Er führte sie zum Erlösungswerk Jesu Christi. Jeden Christen zu ermahnen und den Christus darzustellen durch die Verkündigung, das ist das Ziel von Paulus. Das ist der Grund für das Verkündigungswerk von Paulus. Er wollte die Christen in ihrem Herzen ermutigen, dass sie in ihrer Liebe zusammengeschlossen sind und in ihrem Verständnis bereichert werden. Die Christen sind in ihrer Liebe zueinander verbunden, weil es nur einen Leib Gottes gibt. Sie sind ein Teil oder Glied dieses Leibes und diese Liebe, die sie für Gott haben, verbindet sie, weil das Wort Gottes für jeden Christen die Grundlage ist. Es gibt für uns nur einen Erlöser und das ist Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus ist das Geheimnis der Herrlichkeit Gottes. Und dieser Jesus Christus verbindet uns als Gemeinde. Und so muss dem Werk Jesu Christi nichts hinzugefügt werden. Wenn du Jesus Christus hast, dann hast du alles, was du brauchst, um ein geistliches Leben zu führen. Du brauchst keinen zweiten Segen, du brauchst keine zweite Heiligung, du brauchst keine übernatürliche Erfahrung. Jesus Christus ist alles, was du brauchst und er ist vollkommen. In diesem Abschnitt gebraucht Paulus wieder das Wort Geheimnis. Und es ist dasselbe Geheimnis wie schon in den Versen 26 bis 27. Doch der Apostel benutzt natürlich das Wort Geheimnis mit Absicht so oft. Denn er möchte auf die Irrlehre ansprechen. Denn die haben nämlich probiert, das Interesse der Menschen zu wecken mit ihrem Geheimnis. Jeder von uns nämlich möchte gern Teil eines Geheimnisses sein. Wenn du erfährst, oh, die haben ein Geheimnis, dann ist das Erste, was du tust, herauszufinden, was es ist, damit sie es dir erzählen. Du willst es natürlich wissen. Und so können wir uns das Bild der Irrlehrer in der Gemeinde der Kolosser so ungefähr vorstellen. Die Irrlehrer kommen zu den Gemeindemitgliedern und sagen, ihr wisst nur über Christus? Ja, das ist die Grundlage. Hat euch denn keiner mehr erzählt? Wir wissen mehr über das Universum. Wir haben viel mehr Geheimnisse, die du bekommen kannst. Wärst du bei solchen Worten nicht auch neugierig? Genau deswegen benutzt Paulus das Wort Geheimnis so oft, um sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Er erzählt nämlich von dem Geheimnis Gottes und das ist Jesus Christus. Das ist das einzigste Geheimnis, das wir als Christen haben, das du kennen musst. Das ist die Grundlage, auf der du wachsen sollst. Alles, was du als Kind Gottes machen sollst, ist Christus zu folgen, seinem Wort gehorsam zu sein und in der Gnade und der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Denn in Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und das Wort verborgen ist wahrscheinlich auch ein Wort, das die Irrlehrer gerne benutzt haben. Die übernatürliche Erkenntnis ist nicht für alle gedacht, nein, sie ist für einige verborgen. Doch in dem Geheimnis Jesu Christi sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und das bedeutet, als du ein Christ geworden bist, hast du alle Weisheit und Erkenntnis bekommen. Du kennst den heiligen Gott, du kennst deinen sündigen Zustand, dich selbst. Du kennst den Himmel und die Hölle. Du kennst die Wahrheit über Gott, über Jesus Christus und über das Erlösungswerk, um ein christliches Leben zu führen. Und schau dir nochmal den Vers 3 an und sag mir, wie viele Schätze in Jesus Christus verborgen sind. In Vers 3 lesen wir, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und hier finden wir wieder einen Hinweis von Paulus auf die Vollkommenheit des Gottmensch Jesu Christi, dass er genügend ist. Im ganzen ersten Kapitel hat uns Paulus die Wahrheit über Jesus Christus und sein Erlösungswerk offenbart. Und er fordert nun die Gemeinde der Kolosse auf, sich nicht davon abbringen zu lassen. Fallt nicht auf Menschen rein, die einfach nur gut reden können und sich nicht auf die biblische Wahrheit gründen. Es werden Irrlehrer kommen und so ist es auch in unserer Zeit. Und sie werden die Ohren der Menschen streicheln, ja kitzeln, dass die Menschen noch mehr von ihnen hören wollen. Doch lass dich nicht von diesen Menschen verführen. Nimm das Wort Gottes zur Hand und prüfe jede Lehre mit dem Wort Gottes. Das ist die Intention oder das ist der sehnlichste Wunsch von Paulus. Und in Vers 5 schreibt er uns, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Und auch hier offenbart uns wieder der Apostel sein pastorales Herz. Er lebt für die Gemeinde. Er ist im Gefängnis und doch richten sich seine Gedanken nicht darauf, wie er da rauskommt oder wie es ihm dort besser geht. Ich denke, viele Pastoren oder viele Leiter, wahrscheinlich jeder von uns sogar, würde sich erstmal in seiner schwierigen Situation Gedanken um sich selbst machen. Doch Paulus richtet seine Gedanken erst an den Zustand der Gemeinde in Kolosse. Bei diesen Gedanken erinnert er sich bestimmt an die Beschreibung von Epaphras, der über diese Gemeinde berichtet hat. Und Paulus freut sich, als er diesen Vers 5 schreibt, und sehe mit Freuden eure Ordnung. Er weiß von ihrer Ordnung und von ihrer Festigkeit, den Glauben an Jesus Christus, denn das hat ihm Epaphras berichtet. Das ist auch ein Grund seiner Freude. Dieses Geheimnis Gottes, das Christus in uns ist, ist alles, was du brauchst, um in deinen Leiden für Gott standhaft zu sein. Dieser Christus ist deine einzigste Motivation, für sein Werk und sein Reich zu arbeiten. Und dieser Christus ermutigt dich, in deiner Grundlage und in der Gnade Gottes zu wachsen und in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Christus ist vollkommen in allem und Christus ist alles, was du brauchst. Und das ist die geistliche Fülle, von der Paulus spricht, die wir in Christus haben. Du musst nicht woanders nach etwas Besserem suchen, nach einem anderen Geheimnis, sondern alles ist in Christus zu finden. Und ich möchte mit den Versen aus dem Kolosserbrief, aus demselben Kapitel, also aus Kapitel 2, die Verse 9 bis 10 schließen und danach haben wir ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Kolosser Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Denn in ihm, hier spricht Paulus von Christus, denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in Christus, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Amen.